Willkommen zurück im Guidecom Tech Talk, heute von der Data Unplugged und mit einem Gast, der sehr gut, würde ich sagen, zu den Kernthemen der Messe, Daten und KI passt. Bei mir sitzt Tiankai Feng. Tiankai, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier bin und schön, dass wir das hier bei der Data Unplugged aufnehmen können.
Ich würde sagen, stell dich mal kurz, du machst einiges, deswegen du kannst dich wahrscheinlich sehr viel besser vorstellen, als ich das kann. Erzähl gerne ein bisschen von dir.
Sehr gerne. Also ich bin tagsüber Daten- und KI-Experte, nachts bin ich Musiker und im Herzen bin ich ein Optimist. Und das streiche ich, glaube ich, überall, wo ich bin, auch immer so aus. Ich bin vom Beruf her jetzt gerade Director für Data und AI Strategy bei ThoughtWorks. Das ist eine Beratung, die sich um zugeschnittene Daten- und KI-Lösungen kümmert. Und ich leite quasi global die Ansätze und die Frameworks, wie wir strategische Hubnehmer quasi umgehen oder lösen. Und das geht vor allen Dingen so um Governance-Probleme, Operating-Model-Probleme oder wie wir Change-Management generell umsetzen wollen. Ich bin ein großer Fan der menschlichen Seite von Daten und KI und habe deswegen auch zwei Bücher darüber geschrieben, Humanizing Data Strategy und Humanizing AI Strategy. Hier kann ich sogar nennen, dass ich bald ein drittes Buch habe, was rauskommt im Mai. Das wird ein Kinderbuch sein. Das heißt Robbie Just Wants to Help. Und da geht es
um Daten und KI?
Oder? Geht um KI-Kompetenzen tatsächlich auch, aber halt auf die nächste Generation zugeschnitten und ein bisschen um spielerisch und vereinfacht auch schon mal so ein Wissen, Grundwissen an KI-Kompetenzen an Kinder weiterzugeben. Genau, deswegen, das macht mich aus. Genau.
Du hast schon sehr viel von dem vorweggenommen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Eigentlich wollte ich sagen, es wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass wir mit dir über Daten und KI reden, aber auch explizit über die menschliche Seite dahinter. Bevor wir damit anfangen, habe ich dir aber wie allen Gästen 5, ich sag mal, benenne die mal persönliche Schnellfeuerfragen mitgebracht, einfach um so ein bisschen die Person hinter dem Jobtitel kennenzulernen. Ich würde direkt mal losschießen mit komplett aus dem Nichts Thema Urlaub. Lieber Berge, Strand oder Großstadt?
Strand. Definitiv.
Bin ich bei dir. Wenn das Wetter mitspielt, sonst.
Ja, das stimmt, aber das spielt bei allen drei Sachen eine Rolle.
Fairpoint eigentlich. Ja, ist ein Argument. Dann, du hattest schon gesagt, du machst relativ viel Musik. Gibt es einen Künstler, wo du sagst, der hat mich musikalisch am meisten geprägt?
Wow, gute Frage. Ich würde sagen, viele haben mich sehr geprägt, aber einer, und der ist, glaube ich, ein Deep Cut für viele, der ist John McLaughlin. Und der war nämlich ein Pianist, der Songwriter wurde. Und die Diversität, die er in Genres hat, hat mich sehr inspiriert, dass ich auch nie in einem Genre zufrieden bin, sondern auch verschiedene Genres mache. Mal hier ein Rap, dann da mal versuchen, Techno zu machen, hier mal ein bisschen quasi Rock. Und alles, was ich halt irgendwie machen kann, geht mir gut. Und das war eine große Interesse für mich.
Ich habe mir natürlich im Vorhinein so ein bisschen angeguckt, was du machst. Ich habe dich heute Morgen auf Video tatsächlich Klavier spielen sehen. Machst du dann hauptsächlich mit dem Klavier oder bist du auch, was Instrumente angeht, breit aufgestellt?
Nee, also tatsächlich Instrumente spielen kann ich nur Klavier und ein bisschen Gitarre, Ukulele, würde ich sagen. Aber man kann halt mit dem Computer, wenn man halt Musik versteht, alles imitieren. Ne? Also als auch Drums kann man mit so einer Padmaschine halt zum Beispiel nachmachen. Und man kann ja auch andere Instrumente mit einem Keyboard mittlerweile auch nachmachen. Und so produziere ich halt Musik.
Könnte ich tatsächlich jetzt auch, weil ich glaube, die Podcast-Software hat auch automatische Drumrolls, die ich
nicht. Oh, wow.
Also je nachdem, was du sagst, vielleicht baue ich einen kleinen Staubeffekt ein. Dann hätte ich noch Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch, definitiv.
Ne? Kann ich nachvollziehen. Jetzt, du hattest es gerade schon gesagt, du beschreibst dich selbst als Data- und AI-Leader by Day, Musician at Night. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, wo tendiert dein Herz mehr hin?
Wow. Puh, das ist ja eine schwierige Frage, wie das zwischen zwei Kindern entscheiden, was mein Lieblingskind ist, ne? Ich würde sagen, die ehrliche Antwort ist, ich weiß beides sehr zu schätzen, weil es so unterschiedlich ist. Und wenn ich eins zu viel mache, dann vermisse ich das andere. Und deswegen diese analytische Seite von mir und die kreative Seite zusammenzubringen und meine Balance zu haben, gefällt mir gut. Deswegen würde ich beides nicht missen wollen.
Das macht jetzt meine letzte Frage umso fieser, weil jetzt würde ich fragen, wenn beides keine Option wäre, was wäre dein Job? Was würdest du machen?
Ich habe mal früher gesagt, wenn alles nicht mehr läuft, dann werde ich Klavierlehrer. Aber impliziert das auch, dass ich keine Musik mehr mache? Dann kann ich auch nicht mehr Klavierlehrer werden.
Wahrscheinlich schon. Aber
also, um ehrlich zu sein, Lehrer und Leuten quasi was beibringen, hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich war auch immer in der Universität schon Tutor. Ich war in der Schule- und Nachhilfelehrer und so weiter. Also ich glaube, so Lehren und sowas würde ich machen.
Ja, tatsächlich bei mir genauso. Das war eigentlich, also es klingt so blöd zu sagen, das war Plan B, weil ich denke, wenn man Lehrer wird, dann sollte man das schon irgendwie so mit ganzem Herz.
Ja, stimmt natürlich. Ja.
Aber nee, das fühle ich auf jeden Fall.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für die kleinen persönlichen Einblicke. Dann würde ich jetzt zu den fachlichen kommen. Ich habe hier drei Thesen mitgebracht und bin einfach gespannt, was du dazu denkst, was du dazu zu sagen hast. Ich würde direkt mit der ersten anfangen. Die ist ein bisschen länger. KI verändert nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir können müssen. Aber die wenigsten Unternehmen haben eine ehrliche Antwort drauf, welche Kompetenzen sie von Führungskräften und Mitarbeitern im KI-Zeitalter eigentlich erwarten.
Ganz genau. Ja, soll ich einfach mal drauf losreden?
Ja,
schieß los. Sehr gut. Ich finde die These sehr gut, aber ich glaube, dass vielleicht im Kontrast zu, was man zuerst direkt denkt, was technische Kompetenzen sind, hat es eine viel mehr menschliche Komponente, die da drunter liegt. Okay. Und was ich damit meine ist, wenn wir zum Beispiel das Thema Prompten nehmen, ne? Und es gibt ja viele Kurse und viele Materialien, um sich anzueignen, wie man besser promptet, um mit halt LLMs zu interagieren, dann ist das zwar eine technische Frage, was sollte man unterschreiben und so weiter und so fort, aber das wirklich Wichtige daran ist, dass man sein Mindset ändern muss. Denn was man mit Prompten erreichen möchte, ist, dass man das Zielergebnis so explizit und detailliert wie möglich beschreiben kann. Ne? Als Menschen sind wir aber so gepolt, dass wir normalerweise erstmal anfangen und nicht wissen, wo es hingeht. Und wir fangen erstmal an, schauen mal, wie es weitergeht. Und auf einmal rennen wir irgendwo rein und dann, vielleicht war es auch nicht das Richtige, dann gehen wir zurück und dann gehen wir nochmal einen anderen Weg. Bei AI ist es aber gar nicht so einfach, wieder zurückzugehen. Ne? Wenn man sich erstmal reingebaut hat irgendwo und dann ganz tief in sich verwurschtelt hat, dann kommt man nicht mehr so einfach raus, sondern man muss eigentlich wieder von neu anfangen. Und dieser Gedanke aber, explizit ein Endergebnis vor sich zu haben und das zu beschreiben, daran sind wir als Menschen gar nicht gewöhnt. Und das macht aber gute Prompts aus, mal unabhängig von der Struktur einfach zu beschreiben, was wir am Ende ganz genau haben wollen, das ist, glaube ich, nur wirklich eine Kernkompetenz. Und das ist, wenn man das auf Arbeit und tägliches Arbeitsleben übersetzt, ganz schön schwierig, ne? Weil in allen Jobs, die wir haben, gerade so Bürojobs, dann zu überlegen, was ich als Endergebnis haben will und nicht nur einfach nur mal generisch prompten, diese Kompetenz zu haben, müssen wir uns alle eingängen und im Zusammenhang mit unserem täglichen Leben.
Genau. Ist das was, wo du sagen würdest, momentan wird diese technische Seite, die technischen Kompetenzen von Unternehmen, aber auch vielleicht auch von jedem Einzelnen, noch so ein bisschen überbewertet und wir gucken so ein bisschen zu wenig darauf, dass dieser Shift im Mindset stattfindet?
Ich denke, ein bisschen. Also die technische Kompetenz ist ja auch wichtig. Das ist für Firefly, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube, dass wir nicht von allen erwarten sollten, dass sie technisch sehr tief einsteigen sollen, sondern dass die Konzepte verstehen sollten, wie KI funktioniert und was die Limitationen und die Möglichkeiten sind mit KI. Und dementsprechend das dann passend zu lernen und anzuwenden. Aber wie gesagt, dieses Mindset ändern und dass man halt erst über Ergebnisse nachdenkt, als nur erstmal anzufangen, das ist, glaube ich, neu. Und dieses explizit ausdrücken und nicht nur zu denken, sondern in Worte auszudrücken, das ist auch neu. Und das ist etwas, was wir alle lernen sollten, damit wir einfach besser damit interagieren können.
Wer trägt die Verantwortung dafür, dass wir das lernen? Weil man könnte jetzt einerseits sagen, Unternehmen sollten ihre Mitarbeitenden schulen und dahin bringen, dass die halt diese Kompetenzen erwerben. Man könnte aber auch eigentlich sagen, jeder Einzelne hat die Verantwortung, dass wir auf den Stand kommen, dass wir vernünftig mit KI arbeiten. Wie siehst du das?
Ich denke beides tatsächlich. Ich glaube, aus der individuellen Sicht ist es so, dass wenn man jetzt nicht anfängt, mit KI richtig zu interagieren und rausfindet, wie man es macht, dann hat man natürlich die Gefahr, dass man selber sich irrelevant macht, weil man halt nie so richtig angefangen hat damit und dann ist es irgendwann zu spät, weil man halt nicht die relevante Erfahrung damit hat. Aus der Unternehmenssicht will man dafür sorgen, dass natürlich alle Mitarbeiter das gleiche Ziel haben und dementsprechend sich fortbilden, aber dann auch gemeinsam fortschreiten können, sodass dann irgendwann auch der Zeitpunkt kommt, die nicht mit fortschreiten können, müssen halt ersetzt werden durch andere. Und das ist dann wiederum eine andere Sache. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, ne? Allein, dass wir, wie wir interagieren und das ein bisschen besser zu verstehen, ist, glaube ich, ein Muss.
Wenn wir jetzt drauf schauen, wie schnell sich KI weiterentwickelt, also ich sage jetzt mal, vor 3 Jahren war man noch vorne mit dabei, wenn man zum Texten ChatGPT genutzt hat. Heute, gerade wenn man sich auf der Data Unplugged umguckt, Agentic AI ist was, was nicht mal mehr erklärt werden muss, weil es so omnipräsent inzwischen ist.
Ja.
Wie hält man da überhaupt Schritt, ohne dass das eine Vollzeitbeschäftigung wird? Ich sag mal, als normaler, durchschnittlicher Mitarbeiter, wie kommt man da mit, ohne dass man seine gesamte Arbeitszeit da reinsteckt, überhaupt Schritt zu halten mit den Entwicklungen?
Ja, ich denke, einerseits ist es so, dass man einfach kritischer darüber nachdenken sollte und filtern sollte, was denn relevante Nachrichten sind und irrelevante Nachrichten, worüber man sich mehr informieren sollte als andere Sachen. Ich denke zum Beispiel, dass man als normaler Business-User nicht unbedingt jedes neue Modell im Detail durchlesen muss, was die Veränderungen und die neuesten Optimierungen sind, ne? Aber umso wichtiger sollte man sich dann darüber informieren, was denn so die täglichen Anwendungsfelder davon sind und wofür es sich gut eignet und um das dann vielleicht selber anzuwenden. Ich glaube, die andere Seite davon ist, dass wir mit KI tatsächlich ein sehr maßgeschneidertes Lernerlebnis haben können. Ne? Gerade wo vorher dann, man musste ja immer so Kurse sich raussuchen und sich Videos angucken. All das muss man gar nicht mehr so oft machen, sondern man kann ja tatsächlich einfach eine Chatbot fragen, das halt Zugang zum Internet hat und ganz genau Fragen stellen und sich die Inhalte so zueignen, dass man das genau anpasst für seinen eigenen Lernstil. Ne? So im Sinne von, zeig mir mal bestimmte Videos, die 5 Minuten lang sind und genau auf diese Themen, die ich nicht weiß, mir das sagen. Und dann machen wir mal ein Transkript und jetzt erklären wir mal die Zusammenhänge zwischen das und das. Und das macht ein LLMs ja schon sehr gut. Und ich glaube, dass gerade auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt, ich sehr viel gelernt habe mit KI-Unterstützung, weil ich halt sozusagen einen maßgeschneiderten Zugang zu dem Wissen habe, was mir genau hilft, um mich halt vorzubilden.
Ist natürlich auch eine Kompetenz, die man wieder erwerben muss, weil ich würde sagen, du definitiv mehr als ich, aber ich auch schon. Wir sind inzwischen in dem KI-Thema ein bisschen drin.
Ja.
Wir haben eine Idee, wie können wir mit KI auch lernen? Wie können wir uns so eine eigene Lernreise gestalten? Mhm. Das ist natürlich was, was jetzt der, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen, was der 60-jährige Sacharbeiter, der jetzt im Büro sitzt, wo der für den ist dann Texten mit ChatGPT schon das höchste der Gefühle und wahrscheinlich auch schon Herausforderung, dann dahin zu kommen erstmal, ich gestalte mir jetzt eine individuelle Lernreise, um mich weiterzubilden. Gut, man könnte jetzt argumentieren, muss man vielleicht in dem Alter nicht, aber ich habe das Gefühl, je nachdem, wie weit du generell vom Thema KI weg bist und wie viele Berührungspunkte du hast, umso höher ist auch die Hürde, dass du erstmal auf den Gedanken kommst, ich kann mit KI auch lernen, KI zu benutzen.
Das stimmt natürlich. Andererseits würde ich dazu sagen, aber dass ja gerade heutzutage mit generativer KI die Interfaces ja alle schon sehr intuitiv gestaltet sind. Ne? Sozusagen, wenn wir das Beispiel weiterführen mit einem 60-jährigen Sachbearbeiter, der kann ja an sich allein auch schon über Voice einfach nur Voice anschalten und dann reden mit einem Chatbot und sozusagen darüber auch schon vieles machen. Also das eigentliche Problem ist dann daran, ob sich dieser Mensch daran gewöhnen kann, ne? Und ob das für sie etwas akzeptanzmäßig okay funktioniert oder nicht. Ne? Denn ich kann mir vorstellen, dass Leute halt, die ein bisschen altgebackener sind und konservativer sind gegenüber Technologien, dass sie sich einfach sträuben dagegen und aus Prinzip das nicht machen wollen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sich leisten kann. Egal, ob wir jetzt eine KI-Bubble haben oder nicht, aber die Technologie selber wird nicht mehr weggehen. Ne? Die wird jetzt bleiben. Und früher oder später müssen wir uns halt damit auseinandersetzen.
Ja, es wurde tatsächlich vor Jahren schon gesagt, das ist so ein bisschen wie das Internet. Ja. Hat am Anfang auch keiner ernst genommen. Ich glaube, inzwischen ist der Konsensus schon eher in Richtung, müssen wir ernst nehmen, sonst haben wir ein Problem.
Ganz genau.
Dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir zu was, du hattest gerade Akzeptanz schon angesprochen, was manchmal so ein kleines Akzeptanzproblem hat, was aber die Grundlage für viele KI-Themen auch ist, Data Governance. Mhm. Meine zweite These ist, Data Governance hat in vielen Unternehmen ein Imageproblem, weil sie oft falsch angegangen und als lästige Kontrollinstanz verstanden wird.
Korrekt. Ja. Ich würde dazu sagen, als jemand, der jetzt viele Jahre im Governance-Bereich quasi verbracht hat, das stimmt absolut. Und ich glaube, dass Governance als Wort sich damit auch ein bisschen verbrannt hat. Und typisches Beispiel, mittlerweile, ich bin ja Berater und wenn ich mit Kunden das Thema angehe und sie mir dann erzählen, wie das Wort Governance sich bei dem Unternehmen verbrannt hat, dann geben wir es einfach einen neuen Titel, so wie Data Enablement oder Data Excellence und was auch immer, machen aber die gleichen Dinge und irgendwann funktioniert es irgendwie. Und es ist ganz lustig, wenn man dann denkt, was so Wörter für Assoziation kreieren und Widerstand kreieren und wenn man einfach anders positioniert, dann geht es irgendwie anders. Aber das ist genau, was ich meine mit Image-Problemen, ne? Dass so viel Baggage dahinter, ne? Hinter dem Wort Governance, hinter wie Datenkontrolle früher aufgebaut wurde, wie traditionell Governance mehr mit Audits und mit Polizeikontrollen und sowas verbunden wurde. All das ist da. Was aber in der heutigen Welt nicht mehr so passieren kann. Ne? Wir reden heutzutage oft mit Governance as Code, das heißt Policies wirklich als automatische Guardrails einzusetzen, sodass sich Menschen mehr auf die Entscheidung der, was geguardrailt werden muss, fokussieren können, aber dann der Rest halt viel mehr in automatisierten Leitplanken quasi stattfindet, sodass es besser funktioniert. Aber auch generell, glaube ich, ist es hilfreich, wenn man Governance anders kommuniziert als sonst. Ne? Und ich glaube, viel, was ich jetzt gesehen habe, war, dass Leute, die in der Governance arbeiten, sehr stolz auf ihre Arbeit sind und dementsprechend in Gesprächen mit Stakeholdern erst drüber reden, was sie denn machen und wie Governance funktioniert. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man erst über die Probleme der Stakeholder redet und dann sagt, dass Governance dafür hilft, dass es dann eine viel bessere Reihenfolge ist, weil dann einfach dieses Verständnis dafür ist, was bringt mir denn Governance, direkt angesprochen wird.
Genau. Klar, ist natürlich, wenn du direkt ankommst und sagst, ihr müsst aber, das ist natürlich das, wo du niemanden mit abholst.
Ja, was denkst du, wer du bist, ist die Reaktion.
Hast du das Gefühl, dass so generell die Offenheit für Governance-Themen in der, ich sag jetzt mal, breiten Masse eines Unternehmens ein bisschen zugenommen hat, seit KI da ist? Weil das ist ja schon, also das Thema wird einfach wichtiger, weil die Leute verstehen, Daten, vernünftige Strukturen dahinter sind einfach notwendig, damit wir wirklich Mehrwerte aus KI ziehen. Hast du da so einen Shift gesehen in den letzten Jahren, was das Image angeht?
Ja, absolut. Und ich glaube, das haben wir zu verdanken bei den sehr präsenten Krisen und Problemen, die öffentlich aufgetaucht sind, dank KI. Ich glaube, da haben wir so viele Nachrichten gelesen, jetzt neulich, weil in den Nachrichten, während wir das aufnehmen, dass McKinsey ja gehackt wurde zum Beispiel. Mhm. Und wenn man solche Fälle sieht, dann früher oder später realisieren alle, okay, wir sollten vielleicht mehr in diese Investitionen für Governance reinstecken, um halt Sicherheit zu gewähren, um halt keine Krisen stattfinden zu lassen und solche Sachen halt wirklich zu vermeiden. Und das ist ganz gut so, weil in Data Governance war alles immer eher im Hintergrund, weil halt niemand über Data gesprochen so viel. Außer wenn es Data Leaks waren, aber es waren auch nicht so viele, dann war es halt mehr wichtig, aber sonst war es immer so im Hintergrund. Mit KI ist halt, weil die ganze Welt sich um KI dreht und sehr viel in den Nachrichten darüber kommt, sieht man viel mehr, was alles schiefgehen kann. Und dieses Schiefgehen geht dann rüber in, wie kann ich das vermeiden bei mir selber? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Motivation, um Governance ernst zu nehmen.
Ne? Wir sind natürlich in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, generell, wir haben eher ein recht sicherheitsliebendes, wir möchten doch lieber, dass alles nochmal mit der Ordnung zugeht und dreimal geprüft wird. Mindset.
Ja.
Siehst du da krasse Unterschiede, wenn du zum Beispiel auf den amerikanischen Markt und die Entwicklung da guckst und hier, wie Governance da gesehen wird, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass wir es hier noch deutlich mehr akzeptieren als da drüben.
Gute Frage. Ich würde sagen tatsächlich nein. Also erstmal vielleicht, um noch aufs größere Bild zu gehen, tatsächlich ist es so, dass wir in Europa viel mehr über Gesetzesgebung reden, weil halt die Gesetzesanforderungen viel mehr Governance antreiben als in den USA, wo es einfach weniger reguliert wird. Ne? Das ist einfach die Gang und Gäbe. Trotzdem sind Themen wie Datenqualität oder Nutzerfreundlichkeit oder interne operative Exzellenz alles ja trotzdem Themen, die ja alle was angehen, um einfach ein profitables Unternehmen zu sein. Ich denke aber, dass gerade wenn es im Thema Innovation geht und mit KI-Ambitionen geht, dass viele merken, dass sie halt mit Governance, wenn sie es traditionell sehen, sich eher verlangsamen und damit das nicht machen. Und dieser Antrieb jetzt aber kompetitiv zu sein und wirklich noch weiterhin relevant zu bleiben mit KI-Kompetenzen und KI-Möglichkeiten, spielt ganz gut zusammen mit einer neuen Art und modernen Art von Governance,
okay,
um das halt, glaube ich, anzutreiben. Und ja, ich glaube, das Interessante daran ist auch, ich merke auch richtig, wie so ein Mindset-Shift stattfindet. Früher waren es alles noch Standards und Dokumente und Policies, die man in 100-seitigen Dokumenten runtergeschrieben hat. Dank KI, erstens sind diese Dokumente viel einfacher zu schreiben, weil man halt generative KI benutzen kann. Andererseits muss man es aber auch gar nicht mehr machen, weil man halt viel eher zeitlos sein möchte und nicht mehr so im Detail, sondern halt viel mehr anleitend, sodass man halt dann operativ immer noch schaut, wie man es anpassen kann.
Ich wollte dich eigentlich zum Abschluss zu der These noch fragen, wie man denn Leute in einer Organisation mitnimmt, denen das Wort Governance wirklich zum Hals rauskommt. Aber du hast jetzt eigentlich schon drei sehr gute Punkte genannt. Einmal Reframing nicht als Governance, sondern als Enablement.
Ja.
Dann, dass man vom Problem herkommt und dann den Punkt, den du gerade gesagt hast. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, also ich würde sagen, je näher man an den Geschäftsprozessen, an den Geschäftszielen dran ist, desto besser. Und wenn man proaktiv sich die Mühe gibt, Geschäftsprozesse und Ziele zu verstehen und selber dafür sorgt, dass man Governance dementsprechend so darstellt, wie es genau diesem Problem hilft, da muss man nicht immer so generisch und so standardisiert rangehen mit, das ist ein Framework mit das und das und das, sondern man kann halt ganz genau ausdrücken, wir wollen jetzt Governance machen mit dem Fokus auf das, weil wir davon XYZ mehr Profit kriegen können, weil wir damit diesen Prozess unterstützen. Ich glaube, diese Proaktivität, sich das Business anzueignen und zu verstehen, was sie machen, als nur passiv rumzuwarten und zu schauen, dass jemand mir sagt, was ich machen soll, worauf ich mich fokussieren soll, das ist, glaube ich, auch noch ein guter Tipp.
Also auch wieder ein Mindset-Ding, wo man eigentlich dann sagt, also im Grunde läuft es immer aufs Mindset raus.
Das stimmt.
Offen sein, proaktiv sein, sich damit auseinandersetzen und zu gucken, wo auch der Nutzen für einen selbst
ist. Ganz genau, ganz genau.
Wunderbares Schlusswort für die zweite These. Dann habe ich die letzte. Die geht eher in Richtung von was du auch häufig selbst ansprichst, Kommunikation und was halt beim Thema Daten und KI sehr wichtig ist. Ich würde in den Raum stellen, viele Data- und Tech-Teams haben kein Umsetzungsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Oder, wenn ich es noch ein bisschen härter formulieren müsste, wenn der Rest der Organisation nicht versteht, was du baust, ist es wertlos.
Ja, sehr gute These. Ich würde noch dazu sagen, wenn wir über Kommunikationsprobleme reden, das führt vielleicht sogar zu dem Thema, was wir davor gesagt haben, dass Kommunikation nicht nur Mensch-zu-Mensch-Kommunikation mittlerweile ist, sondern auch Mensch zu KI, KI zu KI und KI zu Mensch, was das alles so ein bisschen komplizierter macht als vorher. Ne? Und ich glaube, die Besonderheit daran, da hast du vollkommen recht, ist, dass Kommunikation ja in beide Richtungen geht. Und dieses Thema, ich als Daten- und KI-Experte baue etwas und muss es dir auch noch erklären, was es macht, sollte ja genauso als Counterpart haben, dass mir jemand gesagt hat von der Geschäftsseite, was dann die Probleme sind und wie sie sich wünschen würden, dass KI dieses Problem löst. Oft passiert das ja gar nicht so, sondern man baut halt erstmal was und hofft dann, dass es irgendwie den Kollegen in einer anderen Abteilung hilft. Aber oft hilft es denen halt nicht, weil sie einen ganz anderen Fokus haben und sie ganz andere Probleme haben als das, was du denkst zum Beispiel. Ne? Typischerweise, viele bauen heute so ein Chatbot, guck mal, cool, wir brauchen ein Chatbot. Und ich so, ich will einfach nur schneller hier rumklicken. Ich will nicht noch ein Chatbot fragen, dass ich für mich das machen, sondern ich will einfach nur schneller den Prozess durchgehen. Warum könnt ihr mir da nicht helfen? Ne? Und deswegen ist Kommunikation tatsächlich ein Problem, weil aber mehr im Sinne von gegenseitig zuhören und verstehen und dann erst reden und nicht nur drauf losreden und auch nicht, ich rede in eine Richtung und hoffe, dass alles klappt, sondern wir müssen halt auch in beide Richtungen kommunizieren. Und das Thema, glaube ich, mit Mensch zu KI, KI zu KI und KI zu Mensch ist ganz interessant, weil ich hatte diese Harvard Business Review Studie gelesen, dass Leute, die von ihren Kollegen sozusagen KI-Slop bekommen als E-Mails, dann sofort die Kollegen als weniger kompetent, weniger vertrauenswürdig und so weiter und so fort sehen. Und wenn man als Kollege erstmal schlechter dasteht, dann kann man ganz schwer erst wieder diese Vertrauen und diese Kompetenz zurückgewinnen. Ne? Und dass dieser Trade-off, KI für E-Mails zu benutzen und denkt, ich spare mir jetzt ein paar Minuten hier und da, und dafür dann aber schlechter wahrgenommen zu werden, ist ein individuelles Problem tatsächlich. Ne?
Und ja, das ist halt was, das, also mir fällt das ganz stark auf LinkedIn auf, dass ich da auch, wenn Posts offen, weil wir wollen eigentlich alle Sachen mit KI schreiben. Ja. Wir wollen nur nicht, dass es offensichtlich wie KI klingt, dass es generisch und austauschbar ist.
Es soll genau wie wir klingen und wie wir es schreiben würden.
Ja.
Aber es ist halt nicht wir.
Genau. Genau. Da habe ich aber auch, wenn ich dann sehe, dass, also gerade auch, ich sage jetzt mal, ich habe, was weiß ich nicht, viele Kontakte ich auf LinkedIn habe, 500, 700. Wenn ich Leute in deiner Größenordnung sehe, die wirklich eine sehr große Audience haben, die dann einfach nur am Laufband offensichtlich KI-generierte Posts raushauen, halte ich die auch automatisch für, das ist total dämlich, halte die auch automatisch für weniger kompetent, weil ich so denke, das ist doch nicht deine Meinung, das ist auch nicht deine Expertise. Klar, du hast die KI gefüttert, aber wenn du schon so weit gehst, dass du hoffentlich deinen Input reingibst, deine Erfahrung reingibst und die was schreibt, dann nimm dir auch noch 3 Minuten, dass es ein bisschen nach dir klingt.
Ganz genau.
Ein bisschen Persönlichkeit
drin ist. Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genau so. Also da können wir, glaube ich, sehr viel drüber reden, was da alles schiefläuft, gerade in Kommunikation, auch öffentlich. Aber zurück zu einem Thema mit in Unternehmen. Ne? Wenn man da anfängt, das zu machen und dann dementsprechend dann die Kollaboration darunter leidet, dann hat Kommunikation leider noch ein viel schlimmeres, zu einem viel schlimmeren Ergebnis geführt, wo man dann nicht mehr gerne zusammenarbeitet und das ist ja generell auch nicht gut.
Ja. Ist das dann nur was, wo du sagen würdest, Data, Tech, AI-Teams müssen vielleicht lernen, anders zu kommunizieren? Oder auch was, wo du sagen würdest, die anderen Abteilungen müssen sich in gewisser Weise auch umstellen und lernen, anders zuzuhören?
Beides. Ich denke, dass man generell ein ein bidirektionales Verhältnis hat für Kommunikation, ist, glaube ich, sehr wichtig. Das heißt, dazu auch aktives Zuhören und darauf reingehen und nicht nur in eine Richtung gehen und dann wieder weggehen. Aber auch, wie kommunizieren wir eigentlich drumherum? Ich habe öfter gesagt in der Data Governance-Seite, dass man nie überkommunizieren kann bei Data Governance, weil es wird immer zu wenig davon gehört als zu viel. Und ich glaube, in vielen Richtungen her ist das in Daten-KI generell immer noch ein Problem, dass man einfach Transparenz mehr zeigen sollte. Ne? Dass man einfach mehr zeigen sollte, woran man arbeitet, warum man daran arbeitet, damit alle was davon abhaben. Ne? Und nicht nur mal warten bis zu bestimmten Milestones, sondern auch immer mal Fortschritt zeigen und sagen, was gerade los ist.
Ne? Wenn man sich mit dir unterhält, merkt man auf jeden Fall so das Thema Sprache und Kommunikation. Mhm. Und auch generell, wenn man sich anguckt, was du öffentlich kommunizierst, wenn man sich deine Bücher anguckt, das beschäftigt dich. Mhm. Wo kommt das her? Oder gab es bei dir so einen Aha-Moment, wo du sagen würdest, da habe ich gemerkt, es ist eigentlich wirklich, also Kommunikation ist unterschätzt und da muss man wirklich sich mit beschäftigen?
Ja, ich glaube, viele Gründe, um vielleicht ein bisschen persönlich zu teilen. Ich habe ja chinesische Wurzeln. Meine Eltern sind aus China gekommen in den 80ern und dann wurde ich hier geboren quasi und bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Bin aber dementsprechend auch oft in China gewesen, meine Verwandten zu besuchen. Und dieser kulturelle Unterschied, den ich schnell gemerkt habe, war halt, wie man zum Beispiel kommuniziert und vor allen Dingen mit Konflikten umgeht. Ne? Mhm. Viel, dass man einfach Konflikte nicht direkt anspricht in asiatischen Kulturen, gerade in China, und dass man drumherum redet so ein bisschen. Ne? Oder dass man erst lächelt und nickt, aber dann nicht das macht, was man eigentlich gesagt hat zum Beispiel. Während man in Europa dann halt eher direkter ist, mhm, und eher offen ist und das einfach direkt anspricht. Aber genau dann diese Zusammenarbeit zu sehen, wo es dann zwei Kulturen zusammenkommen und es nicht klarkommt und dann viele Missverständnisse sind, hat mich schon sehr früh, glaube ich, geprägt. Und ich habe das immer sehr mit Interesse in Unternehmen auch gesehen und versucht, diese Probleme und diese Konflikte zu lösen, in der Art und Weise funktioniert. Und ich glaube, dass meine These dafür ist, dass Missverständnisse so einen riesen Anteil von unseren technologischen Problemen ausmachen, dass wir darauf einfach mehr fokussieren sollen. Ne? Ich denke, egal was für Technologien nicht funktionieren, am Ende hat irgendjemand, ein Mensch, eine falsche Entscheidung getroffen. Ne? Und der Grund, warum der Mensch eine falsche Entscheidung getroffen hat, ist wahrscheinlich irgendeine Kommunikation, das ist schiefgelaufen. Und deswegen sollten wir darauf einfach mal eingehen, zum Beispiel. Ne?
Wenn man jetzt nochmal auf dich und deine Kommunikation guckt, du nutzt ja teilweise schon recht, ich sag mal, unkonventionelle Formate so im Daten- und AI-Space. Du machst sehr viel über Comedy und Humor, du machst sehr viel über Memes und offensichtlich auch über Musik.
Ja.
Wann hast du gemerkt, dass das funktioniert, gerade auch bei den Themen?
Um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass es funktionieren würde. Ich habe es einfach ausprobiert, aber der Grund, warum ich es so gemacht habe, war auch, als ich zum ersten Mal Musikvideos auf LinkedIn gepostet habe. Ich wusste ja nicht, dass es funktionieren würde, aber es hat ja glücklicherweise funktioniert. Deswegen ist es ganz gut. Ich glaube, ich bin immer der Meinung, dass man änderungswürdige neue Formate ausprobieren sollte, damit halt manchmal Sachen hängen bleiben. Ne? Gerade wenn man Sachen über Musik oder Humor kommuniziert, dann bleibt es auch hängen irgendwie, weil man halt damit was Fröhliches verbindet, als nur so eine trockene Kommunikation von einem Framework sozusagen. Und das war, glaube ich, auch schon immer wichtig. Wissen, ob es funktioniert, war immer im Nachhinein. Ne? Immer erst mal gucken, was passiert. Oh cool, das hat funktioniert. Also ich habe es nie vorher gewusst.
Funktioniert das bei allen gleich gut? Also sind so Führungskräfte, C-Level, Vorstände, Management, holst du die damit genauso ab wie zum Beispiel mich?
Also hängt natürlich sehr stark von Persönlichkeiten und von Unternehmenskulturen ab. Ich denke, dass es da natürlich sehr viel konservative Menschen gibt, die wahrscheinlich nicht darauf anspringen würden. Aber im breiteren Maße Storytelling, im Sinne von Analogien und Metaphern benutzen, das funktioniert auf jeden Fall immer. Also das habe ich gemerkt, wenn ich halt dann seriöser jetzt wirken soll und mal im Anzug auftauchen muss bei einem Kunden, dann würde ich jetzt kein Musikvideo in dem Meeting abspielen. Aber ich würde halt eine Metapher benutzen oder eine Analogie, die zu dem Unternehmen passt. Ne? Wenn es jetzt ein Sportunternehmen ist, dann würde ich eine Teamsport-Metapher benutzen. Wenn es halt ein Energieunternehmen ist, dann würde ich eine Infrastruktur-Metapher benutzen und so weiter und so fort. Das wären halt so die Sinne, wo ich es trotzdem noch anpassen kann und ein bisschen Humor reinbringen kann zum Beispiel.
Okay, also Storytelling und dann formattechnisch angepasst, je nach Zielgruppe.
Ganz genau.
Da geht dem Marketer in mir tatsächlich das Herz auf.
Ja, ich bin ja ein großer Marketing-Fan. Ich habe im Marketing Analytics angefangen, meine Karriere. Deswegen, Marketing wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Schön. Dann bin ich tatsächlich mit meinen Thesen durch. Hast du zum Abschluss noch was du loswerden möchtest?
Nicht wirklich. Also wenn Leute mit mir reden wollen, sie können sich gerne auf LinkedIn mit mir Kontakt aufnehmen. Wenn Leute Interesse haben, können sie auch meine Bücher noch auschecken. Ne? Humanizing Data Strategy und Humanizing AI Strategy. Und sie können vielleicht gerne mein Kinderbuch noch erwarten, was ja im Mai rauskommt. Und auf YouTube gibt es noch meine Musikvideos, die wir jetzt mal angesprochen haben. Da können sich gerne Leute auch noch was angucken.
Da werde ich mich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr umschauen, als ich sowieso schon getan habe. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Dankeschön.
Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, wir sind durch. Schön, dass du da warst.
Danke.